Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht es um ein Thema, das mich persönlich fasziniert. Die Kunst der mittelalterlichen Schwertschmiede.
Schwertschmiede. Das klingt erstmal nach einem ziemlich klaren Berufsbild, oder? Feuer, Amboss, Hammer, fertig ist das Schwert. Aber so einfach war das bei weitem nicht.
Was viele nicht wissen, ein Schwertschmied war im Mittelalter eigentlich kein normaler Handwerker. Der war, also ich würde fast sagen, eine Mischung aus Ingenieur und Künstler.
Das trifft es gut. Nimm mal den Vergleich zum Dorfschmied. Der war ein Generalist, hat Hufeisen gemacht, Pflüge repariert, Türscharniere, alles Mögliche. Quasi der Allrounder fürs Dorf.
Praktisch unverzichtbar für den Alltag, aber eben breit aufgestellt.
Der Schwertschmied hingegen war ein Spezialist. Meistens in Städten oder Gewerbezentren angesiedelt, mit Gehilfen, größeren Werkstätten und vor allem mit einem völlig anderen Anspruch an die Metallurgie.
Stimmt. Wenn ich an Schmiede auf Mittelaltermärkten denke, die zeigen ja manchmal live, wie kompliziert allein das Erhitzen und Formen ist. Aber das ist noch die einfache Version.
Genau, und dann kommt ja noch dazu, dass diese Schwertschmiede ihre
eigenen Werkzeuge hergestellt haben.
Exakt. Und das war nicht etwa ein Hobby nebenbei, das war absolut notwendig.
Warum eigentlich? Konnten die nicht einfach Standardwerkzeuge kaufen?
Theoretisch schon, aber ein Schwertschmied hatte ganz andere Anforderungen als ein normaler Schmied. Denk mal an die Hämmer, die brauchten verschiedene Größen und Gewichte. Ein schwerer Hammer zum groben Formen, leichtere für die Feinarbeit, vielleicht noch welche mit speziellen Kopfformen für bestimmte Kurven.
Und jeder Schmied hatte ja auch seine eigene Technik, seine eigenen Handgriffe.
Das ist der Punkt. Ein Hammer, der für mich perfekt liegt, kann für dich völlig unbrauchbar sein. Gewicht, Balance, Grifflänge, das musste alles stimmen.
Und dann die Zangen. Die stelle ich mir noch komplizierter vor.
Ja, die Zangen sind, wie soll ich sagen, das sind ja nicht einfach Greifwerkzeuge. Die mussten unterschiedlichste Materialgrößen sicher halten können. Glühendes Metall, wohlgemerkt. Da willst du nicht, dass dir das aus der Zange rutscht.
Schmale Zangen für dünne Klingenteile, breitere für den Rohling, vielleicht gebogene für die Griffangel.
Genau so war das. Ein ganzes Arsenal an spezialisierten Werkzeugen. Viele hat der Schmied selbst gemacht, angepasst an seine Technik. Manches kam auch von Werkzeugschmieden.
Das ist eigentlich Ingenieursarbeit. Erst das Werkzeug entwickeln, das du brauchst, um dann das eigentliche Produkt herzustellen.
Und es zeigt auch die Kreativität, die dahinter steckte. Das waren keine stumpfen Arbeiter, die immer das Gleiche gemacht haben. Die haben ständig Probleme gelöst, Techniken verbessert, neue Wege gefunden.
Ich finde es spannend, dass man das heute noch bei Schmieden auf Living History-Veranstaltungen sieht. Die arbeiten auch oft mit selbstgemachtem Werkzeug. Nicht, weil sie müssen, sondern weil es einfach besser funktioniert.
Das ist eine Tradition, die nie wirklich ausgestorben ist. Ein guter Schmied kennt sein Werkzeug in- und auswendig. Und selbstgemachtes Werkzeug hat diesen persönlichen Touch. Es liegt genau richtig in der Hand.
Weißt du, was mich noch interessiert? Wie unterschiedlich die Werkstätten ausgestattet waren.
Oh, das ist ein interessanter Punkt. Ein Dorfschmied hatte oft eine ziemlich einfache Einrichtung. Esse, Amboss, vielleicht ein gepflasterter Boden. Er war meist allein, hat alles selbst gemacht.
Während ein Schwertschmied in der Stadt
eine richtige Manufaktur haben konnte. Mehrere Gehilfen, große Gebläse, oft wasserbetrieben und Abschreckbecken. Die Härtung lief meist direkt in der Esse. Da steckte deutlich mehr Infrastruktur dahinter.
Das erklärt auch, warum Schwertschmiedezentren wie Solingen oder Passau so berühmt wurden. Da konzentrierte sich das Wissen.
Und wurde streng gehütet. Aber dazu kommen wir gleich noch.
Ich finde es beeindruckend, wie viel Vorarbeit nötig war, bevor überhaupt das erste Schwert entstehen konnte. Erst die Werkzeuge, dann die Werkstatt, dann das Material.
Das ist der Punkt, den viele unterschätzen. Ein Meisterschwert entstand nicht in ein paar Stunden am Feuer. Das war ein Prozess, der mit der richtigen Ausstattung begann. Und die selbstgefertigten Werkzeuge waren Zeugnisse der Kunstfertigkeit des Schmieds.
Was mich bei der Schwertschmiedekunst besonders begeistert, ist diese Kultur der Geheimhaltung. Das war ja fast schon, ich würde sagen, eine Art mittelalterlicher Industriespionageabwehr.
Ja, und das hatte handfeste wirtschaftliche Gründe. Wenn jeder die Techniken kennt, sinkt der Wert.
Die Familien und Werkstätten haben ihre Methoden wirklich streng gehütet. Das wurde nur von Generation zu Generation weitergegeben, vom Vater an den Sohn, vom Meister an den ausgewählten Gesellen.
Und selbst dann nicht komplett. Es gibt sogar Geschichten, dass manche Meister ihre wichtigsten Geheimnisse erst kurz vor dem Tod offenbart haben, so als letztes Vermächtnis.
Die Logik dahinter war natürlich, dass wenn alle
den Markt übersättigen würden, hätte jeder diese Techniken beherrscht, wäre die Handwerkskunst entwertet worden.
Und damit auch die Preise. Ein Meisterschwert war ja eine erhebliche Investition.
Oh ja, das ist im Grunde wie heute mit Geschäftsgeheimnissen. Die Rezeptur von Coca-Cola kennen auch nur eine Handvoll Menschen.
Interessant ist ja, dass trotz dieser Geheimhaltung die Schmiede ihre Arbeit trotzdem kennzeichnen wollten. Diese Klingenmarken sind wirklich bemerkenswert.
Die wurden meistens eingeschlagen. Der Schmied hatte eine Punze, so einen Metallstempel, und hat den in die noch warme Klinge gehämmert.
Passau war da berühmt für die Wolfsmarke, ein laufender Wolf. Der galt als Qualitätsgarantie. Das war quasi das Gütesiegel des Mittelalters.
Und Toledo erst. Die spanischen Klingen waren legendär. Die hatten oft geätzte Muster oder
Tauschierungen. Da wurden Metallfäden in die Klinge eingelegt. Unglaublich aufwendig.
Und das Wissen dafür blieb in den Werkstätten. Die toledanischen Schmiede haben ihre Techniken familienintern weitergegeben über Jahrhunderte.
Was mich dabei nachdenklich macht, diese Marken waren ja eigentlich ein Widerspruch. Einerseits Geheimhaltung, andererseits wollte man erkannt werden.
Das ist kein echter Widerspruch. Die Marke zeigt, wer es gemacht hat, aber nicht wie. Die Methoden blieben geheim, das Ergebnis wurde stolz präsentiert.
Manche Klingen hatten auch, also nicht nur Marken, sondern richtige Inschriften, lateinische Formeln zum Beispiel.
In nomine Domini, im Namen des Herrn. Das findet man auf deutschen Klingen aus dem 12., 13. Jahrhundert. Wurde als Tauschierung eingelegt, also feiner Silber- oder Eisendraht in die Klinge eingearbeitet.
Hatten die auch eine praktische Funktion oder war das rein
symbolisch. Das war Segnung und Schutzformel. Aber es machte die Klinge auch einzigartiger, wertvoller.
Und es verstärkte natürlich den Mythos. Jede Klinge bekam dadurch eine eigene Identität, fast schon eine Seele.
Was interessant ist, selbst innerhalb derselben Werkstatt sahen die Schwerter nie identisch aus. Jeder Schmied hatte seine eigene Handschrift.
Ja, genau. An den Proportionen und den feinen Details im Griff konnten Kenner den Meister oft sogar direkt identifizieren.
Auch ohne Marke. Das ist wie bei einem Gemälde. Der Stil verrät den Meister.
Und diese verborgenen Details gingen weit über das Sichtbare hinaus. Bestimmte Techniken beim Härten, beim Falten des Stahls, das sieht man von außen nicht, aber es beeinflusst die Qualität massiv.
Das waren Geheimnisse, die mit ins Grab gingen. Manche Techniken sind tatsächlich verloren gegangen, weil der letzte Wissensträger keine Nachfolger hatte.
Das zeigt auch die Tragik dieser extremen Geheimhaltung. So viel Wissen, das einfach verschwunden ist.
Andererseits hat genau das den Mythos am Leben gehalten. Bis heute rätseln wir über manche mittelalterliche Klingen. Wie haben die das damals gemacht?
Eine Frage, die Schmiede und Historiker gleichermaßen beschäftigt.
Sprechen wir mal über den eigentlichen Schmiedeprozess. Das Rohmaterial, Eisenbarren oder Stäbe, sah am Anfang ziemlich unspektakulär aus.
Und daraus wurde dann eine Klinge. Das ist schon eine beeindruckende Transformation.
Der Barren wurde in der Esse erhitzt, bis er glühte. Dann kam der Hammer. Und das war der Moment, wo aus einem Stück Metall langsam etwas anderes wurde. Der Schmied schlug, drehte, schlug wieder, formte das Material Stück für Stück.
Das klingt wie ein langer Prozess. Wie lange hat so etwas eigentlich gedauert?
Bei einem einfachen Gebrauchsschwert, also einer funktionalen Waffe ohne viel Verzierung, reden wir von einigen Wochen, zumindest nach heutigen Schätzungen. Das war so der Bereich für Soldaten
oder für den wohlhabenden Bürger, der sich bewaffnen wollte.
Bei einem Meisterschwert sah das völlig anders aus. Da sprechen wir schnell von mehreren Monaten Arbeit. Manchmal noch länger, wenn aufwendige Verzierungen oder Schweißverbundmuster gewünscht waren. Also diese typisch europäische Musterung durch verschweißte Stahllagen.
Das ist ein gewaltiger Unterschied.
Allein die Materialvorbereitung konnte Wochen dauern. Das Rennofeneisen musste gegerbt werden, also mehrfach erhitzt und ausgeschmiedet, bei hochwertigen Klingen bis zu 10-mal, um Schlacke rauszuarbeiten und den Stahl zu homogenisieren.
Und dann kam erst die eigentliche Klingenformung. Das Profil, die Hohlkehle, die richtige Dicke an den richtigen Stellen.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Dann Wärmebehandlung, abschrecken, anlassen. Danach ging die Klinge zum Schwertfeger fürs Schleifen und Polieren. Das allein konnte bei einem Meisterstück je nach Qualität von ein paar Tagen bis zu mehreren Wochen dauern.
Und am Ende noch der Griff, die Parierstange, der Knauf.
Bei Prunkwaffen wurden da teilweise Edelmetalle eingearbeitet, Gravuren angebracht. Das waren dann wirklich Kunstwerke.
Was mich dabei interessiert, der Schmied hat ja nicht durchgehend gehämmert. Es gab Pausen.
Die Pausen waren tatsächlich ein wichtiger Teil
des kreativen Prozesses
und des Handwerklichen. Der Schmied trat zurück, betrachtete die Klinge, erkannte Unvollkommenheiten. Wo muss ich noch nacharbeiten? Wo ist die Balance nicht ganz richtig?
Das ist wie bei jedem kreativen Handwerk. Man braucht Abstand, um das Gesamtbild zu sehen.
Es gibt diese Vorstellung, dass das Schwert zum Schmied spricht, dass es ihm während der Arbeit zeigt, was es werden will.
Das klingt erstmal, also fast mystisch. Aber ich verstehe, was damit gemeint ist.
Es ist weniger mystik als Handwerkserfahrung. Das Material reagiert. Es zeigt dir, wo es nachgibt, wo es widersteht. Ein erfahrener Schmied liest diese Signale.
Moderne Schmiede beschreiben das ähnlich. Diese Verbindung zum Material, dieses Gefühl dafür, was die Klinge braucht.
Und genau deshalb war jedes Schwert einzigartig. Selbst wenn derselbe Meister zweimal dasselbe Modell fertigte, es gab immer leichte Unterschiede.
Weil das Material nie identisch reagiert.
Das Feuer war an dem Tag vielleicht heißer. Der Stahl hatte eine minimal andere Zusammensetzung. Der Schmied war in einer anderen Stimmung.
Das macht jede Klinge zu einem Unikat. Nicht nur durch bewusste Gestaltung, sondern durch den Prozess selbst.
Und das ist etwas, das man bei industrieller Fertigung verliert, diese individuelle Handschrift. Zwei handgeschmiedete Schwerter vom selben Meister sind Geschwister, keine Zwillinge.
Das erklärt auch, warum historische Originale so wertvoll sind. Da steckt buchstäblich eine persönliche Geschichte drin.
Tage oder Wochen konzentrierter Arbeit, Hunderte, manchmal Tausende Hammerschläge. Und am Ende steht eine Waffe, die es so kein zweites Mal gibt.
Diese Poesie der Stahlverarbeitung, das ist es, was den Reiz der mittelalterlichen Schwertschmiedekunst ausmacht. Nach dem Schmieden kam die eigentliche Feinarbeit. Schleifen, polieren, säubern, das war ein ganz eigenes Kapitel.
Und ein zeitaufwendiges. Die geschmiedete Klinge sah ja noch ziemlich roh aus. Die Oberfläche war uneben, voller Hammerspuren und Zunder.
Beim Schleifen wurde die Klinge erst richtig zur Klinge. Das Profil wurde herausgearbeitet, die Schneiden zugespitzt. Das war Präzisionsarbeit.
Und dabei ging es nicht nur um Schärfe. Symmetrie war enorm wichtig. Beide Seiten der Klinge mussten exakt übereinstimmen. Für die Balance, aber auch für die Ästhetik.
Ein Thema, das mich immer besonders interessiert hat, sind die Hohlkehlen. Die werden ja oft als Blutrinnen bezeichnet, aber das ist
ein Mythos, einer der hartnäckigsten überhaupt.
Die Hohlkehle hatte mit Blut überhaupt nichts zu tun. Das ist ein reines Konstruktionselement. Die Rillen in der Klinge reduzieren das Gewicht, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen.
Das Prinzip kennt man auch aus dem Maschinenbau. T-Träger funktionieren ähnlich. Weniger Material, aber trotzdem stabil.
Und die Gewichtsersparnis war erheblich. Eine Klinge mit Hohlkehle konnte deutlich leichter werden, je nach Tiefe und Breite der Kehle. Das machte das Schwert wendiger, schneller.
Dazu kam ein besseres Verhältnis von Steifigkeit zu Gewicht. Die Klinge konnte Stöße besser abfangen, ohne sich zu verbiegen. Wichtig im Kampf, wenn das Schwert auf Rüstung oder eine andere Klinge trifft.
Und Stahl war kostbar im Mittelalter. Materialeffizienz war durchaus ein Faktor.
Nach dem Schleifen kam das Polieren. Das war nicht nur Kosmetik. Eine polierte Oberfläche rostet langsamer, ist leichter zu pflegen.
Und dann die künstlerischen Elemente. Gravuren, Ätzungen.
Bei Prunkwaffen auch Vergoldungen oder Edelsteinbesatz.
Richtige Kunstwerke eben. Tage, manchmal Wochen nur für die Verzierung.
Das zeigt den enormen Aufwand, der selbst in den einfacheren Waffen steckte. Es war eben ein Handwerk, das vor allem eines erforderte: Zeit.
Was ich beeindruckend finde, ist dieser Geduldaspekt. Heute wollen wir alles sofort.
Der mittelalterliche Schwertschmied wusste, dass Qualität Zeit braucht. Er konnte nicht hetzen, ohne die Klinge zu ruinieren.
Und all diese Aspekte, die Form der Hohlkehle, die genauen Proportionen, die feinen Details, bildeten zusammen die Handschrift des Schmieds, seine ganz persönliche Signatur.
Ja, und selbst wenn er versuchte, exakt dasselbe Schwert noch einmal zu machen, es wäre anders geworden.
Genau diese individuellen Unterschiede sind etwas, das wir heute wieder mehr schätzen lernen.
Diese Verbindung zwischen Handwerker und Werkstück, die steckt in jedem handgeschmiedeten Schwert.
Wenn ich mir ansehe, wie viel Wissen, wie viel Können, wie viel Geduld in so einer Klinge steckt, dann versteht man, warum gute Schwerter so wertvoll waren.
Und warum sie über Generationen weitergegeben wurden. Ein Meisterschwert war ein Erbstück.
Das war unser Einblick in die Kunst der mittelalterlichen Schwertschmiede. Von den selbstgemachten Werkzeugen über die gehüteten Geheimnisse bis zur Vollendung. Ein faszinierendes Handwerk.
Wenn euch das Thema interessiert hat, schaut gerne auf battlemerchant.com vorbei. Im Blog gibt es noch viele weitere spannende Artikel für alle, die sich für Geschichte und Handwerk begeistern.
Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.